Ob Gautingen, Wimbern, Peetz oder Dettingen-Erms. Seitdem die Proteste gegen Asylbewerberheime im Jahr 2012 begonnen haben, lernt man immer wieder neue Käfer bzw. Käfernamen in Deutschland kennen, in denen neben größeren und bekannten Städten der Aufstand geprobt wird. Die derzeitigen Proteste unterscheiden sich von denen der letzten 20 Jahre. Im Vergleich zur Pogromstimmung, die Anfang der 90er Jahre herrschte, sind die heutigen Aufstände harmlos. Aber es gibt auch einen Unterschied zu den 2000er Jahren, als es keine nennenswerten Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte gab. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Es gab den Aufstand der Anständigen, der 2001 begann, der nicht nur gegen Nazis, sondern auch für ein tolerantes Miteinander, wie es so schön heißt, auf die Straße gegangen ist. Und es gab kaum Asylbewerber. Stellten 1995 fast 167.000 Flüchtlinge einen Asylantrag, waren es 2006 nur noch 30.100. Seit 2008 steigt allmählich wieder die Zahl der Flüchtlinge an. Im vergangenen Jahr betrug die Zahl der Asylanträge rund 127.000 und lag damit im Vergleich zum Vorjahr um 63,6% höher. Einer der zentralen Gründe für die gestiegene Zahl sind die weltweiten Proteste, die heute auch Gegenstand der Konferenz sind. Bestes Beispiel ist Syrien, aus dem 2013 die zweithöchste Zahl der Flüchtlinge, die einen Asylerstantrag stellten, kam. Anlass der aktuellen Proteste ist immer derselbe. Es gibt die Ankündigung, dass ein leerstehendes Gebäude als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden soll. Die Kommunen in Deutschland, von denen ein Großteil damit beschäftigt ist, überhaupt geeignete Häuser zu finden, waren auf den Anstieg der Asylbewerberzahl nicht vorbereitet. Ehemalige Flüchtlingsunterkünfte aus den 90er Jahren wurden zum Teil dem Verfall preisgegeben und sind in ihrem desolaten Zustand heute nicht mehr zu gebrauchen. Zusätzlich kommt hinzu, dass einige Heime, die seit Jahren existieren, den Mindeststandard, den der Gesetzgeber vorschreibt, weit hinter sich lassen und in ihnen unzumutbare Verhältnisse herrschen. Auch aus diesem Grund halten Kommunen Ausschau nach neuen Gebäuden. Es gibt überall Proteste in Deutschland, allerdings scheint es in einigen Bundesländern mehr zu geben als in anderen. Das liegt zum einen daran, dass die Aufnahmequoten, wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, recht stark variieren, da sie nach den Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl bemessen werden. So kommt es, dass es derzeit viele Proteste in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern gibt. Zum anderen hinken Bundesländer wie Sachsen-Anhalt in der kommunalen Unterbringung der Flüchtlinge hinterher. Und es verwundert schon, dass es hier weniger Proteste gibt, was einfach daran liegt, dass derzeit noch viele Flüchtlinge in der zentralen Anlaufstelle untergebracht werden und erst später in die Kommunen ziehen. Wenn man die Mini-Aufstände, also im Vergleich zu den Wutbürgerprotesten von Stuttgart 21, kann man nur von Mini-Aufständen sprechen, weil die Zahl der Teilnehmer kleiner und die Dauer der Proteste kürzer ist. Wenn man die Mini-Aufstände genauer unter die Lupe nimmt, so fällt auf, dass man diese in zwei Lager teilen kann. Es gibt den klassischen und den zivilgesellschaftlichen Protest. Ich nenne es jetzt erstmal klassisch, auch wenn ich denke, das ist vielleicht noch nicht der geeignetere Begriff. Ich habe erstmal keinen besseren gefunden. Der klassische Protest erinnert in seinem Inhalt an die 90er Jahre. Der zivilgesellschaftliche Protest ist ein Produkt des neuen Deutschland. Man hat gelernt, was man sagen darf und mit wem man paktieren darf. Zwischen den beiden Protestarten, auf die ich näher eingehen werde, gibt es einige wenige Gemeinsamkeiten, die man an einer Hand abzählen kann. Erstens, so banal es klingen mag, bei der Ankündigung, dass eine Flüchtlingsunterkunft eröffnet werden soll, wird sofort protestiert. Es sind ausländerfeindliche Proteste, die gegen Nichtdeutsche geführt werden. Zweitens, beide Protestierergruppen empören sich, ähnlich den Wutbürgern von Stuttgart 21, darüber, dass die Politik über ihre Köpfe hinweg entscheiden und der kleine Bürger nicht mehr zählen würde. Drittens, es hält sich ein fremdenfeindliches Ressentiment, egal ob man in Augsburg oder in Schneeberg protestiert. Überall wird die Angst vor Kriminalität ausgesprochen, die mit einem Asylbewerberheim fast automatisch ins Viertel einziehen würde. Hier hören aber schon die Gemeinsamkeiten auf. Unterschiede lassen sich beim Umgang mit Nazis, bei den Protestinhalten und den Protestformen ausmachen. Rechte Gruppierungen bzw. Nazis versuchen an vielen Orten auf den Protest aufzuspringen oder ihn zu dominieren, wenn sie nicht selbst deren Urheber sind. Beim klassischen Protest wie in Schneeberg oder im brandenburgischen Pez stört man sich nicht daran, Seite an Seite mit den Kameraden der NPD zu demonstrieren. Auch Pro-NRW versucht regelmäßig die Bürgerproteste aktiv zu begleiten und scheitert aber, außer in Duisburg, regelmäßig. Im sauerländischen Wimbern boykottierte zum Beispiel die Dorfbevölkerung eine Kundgebung von Pro-NRW, da man mit den Rechten nichts zu tun haben wolle. Obwohl die Wimberner auch gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft waren, ließen sie die 6 Pro-NRW-Aktivisten alleine demonstrieren. Der zivilgesellschaftliche Protest hat gelernt, dass man gegen Nazis ist. Es ist für ihn kein Problem, Nazis und Asylbewerber zugleich abzulehnen. Es kommt bloß auf die richtige Argumentation an, um diesen Spagat hinzubekommen. Ich komme zu den Protestinhalten. Bei dem klassischen Protest hat man nicht nur kein Problem damit, mit Nazis gemeinsame Sache zu machen. Man plaudert auch unverblümt aus, dass man Ausländer nicht in seiner Nähe haben will. Wenn die Protestierer nach den Gründen ihrer Ablehnung gefragt werden, dann äußern sie neben der befürchteten Kriminalität vor allem Neid. So wird behauptet, dass für Asylbewerber Geld vorhanden sei, aber nicht für neue Kitas oder Spielplätze. Oder man gönnt den Asylbewerbern nicht, dass sie eine Grundversorgung erhalten. Eine Schneebergerin echauffierte sich vor der Kamera, dass den Flüchtlingen die Miete bezahlt werde, ihr aber nicht. Oder ein anderes Beispiel. Ein Anwohner sagt in einer Versammlung in Pez: Ich finde es scheiße, dass denen alles in den Arsch geschoben wird. Die Aussage verrät schon alles. Man neidet den Asylbewerbern nicht nur, dass sie Transferleistungen vom Staat erhalten, sondern behauptet frei heraus, dass sie bevorzugt behandelt würden. Für den zivilgesellschaftlichen Protest ist eine Behauptung zentral, und zwar, dass man nichts gegen Ausländer habe. Basierend darauf wird die Argumentation aufgebaut, warum die eigene Nachbarschaft für eine Flüchtlingsunterkunft ungeeignet sei. Man stellt es so dar, als hätte man fast nur eines im Sinn, und zwar das Wohl des Asylbewerbers. So kommt es auch, dass der zivilgesellschaftliche Protest sich Argumenten bedient, die von antirassistischen Initiativen, die bessere Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge fordern, stammen. Da wenden sich Dorfbewohner gegen eine neue Unterkunft, weil es bei ihnen keine Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten für Asylbewerber gebe, außer einem Zigarettenautomaten und dem Schützenverein, der noch nie für Zugezogene offen stand. Auch die schlechte oder fehlende Anbindung an das öffentliche Nahverkehrssystem wird oft als Grund gegen ein Heim genannt. Ein Gemeinderat in Hohenhaslach nahe Ludwigsburg trieb die Darstellung, dass sein Ort ungeeignet für Asylbewerber sei, auf eine bisher gänzlich ungekannte Spitze. So berichtet die Südwestpresse über seine Argumente, ich zitiere: Die Flüchtlinge würden durch den Kindergarten, den nahen Sportplatz mit seinen Flutlicht- und Beachvolleyballanlagen, die Tätigkeiten des Schützenvereins und der Motorradfreunde sowie den Schulbus in ihrem Frieden gestört werden. Dieses Beispiel zeigt auch ganz scheinheilig, wie scheinheilig dieser zivilgesellschaftliche Protest ist. Man lehnt eine Unterbringung ab, weil man selbst eine Last für die Fremden sei. Ich hatte vorhin gesagt, dass das altbekannte Bild vom kriminellen Ausländern alle Proteste eint. Wenn man sich die Zeitungsberichte über die Aufstände durchliest, ist das die Befürchtung, die immer geäußert wird. Zivilgesellschaftliche Protestler verfügen allerdings über das Talent, selbst dieses Ressentiment politisch korrekt zu verpacken. Bei ihnen werden Asylbewerber zu Opfern der Umstände, die nichts dafür können, wenn sie auf die schiefe Bahn geraten. Ich zitiere eine Frau, die auf einer Bürgerversammlung in Augsburg über Flüchtlinge sagt: Die Menschen sind kein Problem, aber sie werden kaserniert und dürfen nichts machen. Dadurch werden sie zum Problem. Folgt man dieser einfachen Logik, so haben die Flüchtlinge gar keine andere Chance, als kriminell zu werden. Um nicht direkt gegen Ausländer protestieren zu müssen, also inhaltlich, wird nicht nur ein Stadtteil XY oder ein Dorf ABC als völlig ungeeignet dargestellt, sondern auch das konkrete Unterkunftsgebäude. Die Zivilgesellschaftler mutieren dabei zu wahren Experten. Oft wird betont, dass durch die Raumaufteilung eines Gebäudes ethnische Konflikte vorprogrammiert seien, ein Gebäude baufällig und menschenunwürdig sei. Der zivilgesellschaftliche Protest vermeidet, direkt über die Flüchtlinge zu sprechen. Man hat Angst davor, als Ausländerfeind zu gelten und in die rechte Ecke gestellt zu werden, obwohl man sich doch selbst an Blockaden gegen Nazi-Demos beteiligt und Bundstadt Braun feiert. Der dritte entscheidende Unterschied sind die Protestformen, die gewählt werden. Der klassische Protest kennt oft Kundgebungen, Demonstrationen, manchmal auch das Gründen einer Bürgerinitiative. Der zivilgesellschaftliche Protest nutzt dagegen alle denkbaren Partizipationsformen, die zur Verfügung stehen. Man gründet nicht nur eine Bürgerinitiative und sammelt Unterschriften, man reicht Bürgerbegehren ein und Petitionen. Man will seine Interessenspolitik durchsetzen, indem man, ähnlich zu anderen Lobbygruppen, indem man versucht, auf die politischen Vertretungen einzuwirken. Und teilweise haben die Zivilgesellschafter damit auch Erfolg, wie Beispiele in Bayern und Baden-Württemberg zeigen. So unterstützt etwa der Ortsbürgermeister des bayerischen Siebnachs die Petition der Dorfgemeinschaft gegen eine Flüchtlingsunterkunft. Selbst Gerichte wurden auch schon mit einbezogen, um seinen Willen durchzusetzen. Man reizt die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung aus, um wenig bzw. keine neuen Fremden in seinen Ort zu lassen. Nun ist es kein Zufall, dass die Schneeberger im Erzgebirge eine Koalition mit der NPD eingehen und kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn sie gegen Ausländer hetzen, während die Dettinger im Schwarzwald oder die Putzbrünner nahe München sich zivilgesellschaftlich gegen die ungeliebten Asylbewerber zur Wehr setzen. Welcher Weg des Protestes eingeschlagen wird, ist abhängig vom Grad des Wohlstandes. Und das wird auch offensichtlich, wenn man die Orte, in denen die Zivilgesellschaft herrscht, mit dem Wohlstandsranking für Deutschland vergleicht, das das Statistische Bundesamt jährlich ermittelt. In das Ranking fließen Indikatoren wie Steuerkraft, Einkommen, Bruttoinlandsprodukt und Arbeitslosenquote mit ein. Die neuen Bundesländer belegen die hinteren 5 Plätze, was nicht überrascht. Und ihr ermittelter Wohlstandswert liegt bei, ja, im einstelligen Bereich zwischen 7,4 und 8,9. Im Vergleich dazu, Hamburg führt das Ranking mit 21,5 Punkten an und es folgen genau jene Länder, in denen der zivilgesellschaftliche Protest zu finden ist. Die alten Bundesländer verfügen, oder der Großteil der alten Bundesländer verfügt über ein hohes Steuervorkommen, eine starke Kaufkraft und eine niedrige Arbeitslosenquote. In den wirtschaftlich abgehängten Gebieten des Ostens hingegen wählen die Bewohner den direkten Weg bei den Aufständen gegen Asylbewerber. Diese geografische Einteilung des Protestes funktioniert weitestgehend, aber nicht immer. Zum einen haben sich Gegenden wie der Ruhrpott zur Zone im Westen entwickelt, in denen ostdeutsche Zustände herrschen. Im ehemaligen proletarischen Duisburg, wo die Arbeitslosenquote höher als im Erzgebirge ist, gesellen sich dann schon mal 200 Anwohner zu einer Pro-NRW-Kundgebung. Es werden Hakenkreuze an die Wände von Flüchtlingsunterkünften geschmiert und man probiert sich auch selbst mal am Zündeln. Zum anderen findet man auch den zivilgesellschaftlichen Protest im Osten, aber eher in Großstädten, in denen das neue Deutschland schon längst angekommen ist, oder in Orten, in denen staatlich finanzierte Initiativen Einfluss auf die Proteste haben und versuchen, die Ostler auf den zivilgesellschaftlichen Pfad zu bringen. Hinter den unterschiedlichen Protesten, also diese Einteilung klassisch und zivilgesellschaftlich, hinter den unterschiedlichen Protesten verbergen sich unterschiedliche Motive und nicht, wie Antira und Antifa-Gruppen gern behaupten, ein rassistischer Konsens. In den abgehängten Gebieten, also eher im Osten, werden Asylbewerber als Bedrohung gesehen. Um zu überleben, sind die Flüchtlinge auf die staatliche Alimentierung angewiesen und das haben sie gemeinsam mit den deutschen Nachbarn in Schneeberg, Duisburg, Peetz und Co. Beide Gruppen erhalten Sozialleistungen, auch wenn unterschiedliche Ämter für sie zuständig sind. Wahrscheinlich wird es sogar als ungerecht empfunden, dass Asylbewerber nicht den gleichen Schikanen, wie sie beständig vom Hartz-IV-Amt drohen, ausgesetzt sind. Migranten werden als Konkurrenten um die Transferleistungen wahrgenommen. So lassen sich die Äußerungen einordnen, dass für Asylbewerber Geld da sei, beziehungsweise ihnen alles in den Arsch geschoben werde. Für die gut situierten zivilgesellschaftlichen Protestler sind Asylbewerber eine Belastung. Sie sehen keinen Nutzen in den Fremden, die zur Unproduktivität verdammt sind. Anders sieht es da schon bei der Beurteilung der jungen Spanier und Portugiesen aus, die Lehrstellen besetzen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken sollen. Zum Teil wird das Motiv, dass Asylbewerber nutzlos seien, sogar offen ausgeplaudert. Eine Anwohnerin in Bad Soden, die gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft ist, wird vor laufender Kamera darauf angesprochen, dass eine große Schule, die zeitgleich zum Asylbewerberheim gebaut wird, doch Höllenlärm verursachen würde. Die Antwort der Anwohnerin: Toll, das sind die, die meine Rente bezahlen. Die können gar nicht laut genug sein. Daraufhin fragt der Journalist: Und der Asylbewerber bringt ihnen nichts? Die Anwohnerin entgegnet: Nein. Migranten sind für Mittelstand und die Besserverdiener nicht nur eine Belastung, weil sie keine Arbeitskräfte sind, sondern auch, weil man negativen Einfluss auf den eigenen Wohlstand befürchtet. So äußern Protestler die Befürchtung, dass ihre eigenen Immobilien einen Wertverlust erleiden würden, wenn Migranten ihre Nachbarn wären. In den Aufständen zeigt sich also kein Rassismus, sondern sie sind Ausdruck einer Schicht, die Angst um ihre wirtschaftliche Sicherheit hat. Auch wenn die Zahl der Proteste gegen Asylbewerberheime im vergangenen Jahr angestiegen ist und wahrscheinlich auch in diesem Jahr recht hoch sein wird, erreichen sie nicht die Dimension, die die Aufstände Anfang der 90er Jahre hatten. Um nur zwei Zahlen zu nennen: 1991 gab es von Januar bis Anfang Dezember 2074 fremdenfeindliche Straftaten. Für das vergangene Jahr, genauer von Januar bis Ende November 2013, zählte die Bundesregierung insgesamt 43 gewalttätige Übergriffe auf Asylsuchende und deren Unterkünfte. Die aktuellen Proteste sind nicht nur deshalb nicht mit dem Pogrom von vor über 20 Jahren vergleichbar, es bestehen auch noch zwei weitere Unterschiede. Erstens, die Berichterstattung in den deutschen Medien steht den Protesten konträr gegenüber. Und den Protesten fehlt es schlichtweg an Massen. Zum ersten Punkt: Einige Journalisten signalisieren zwar Verständnis für die Zweifel und Ängste der Bürger, die Flüchtlinge ablehnen, aber nur, um im nächsten Satz von der Politik zu fordern, genau jene Vorbehalte auszuräumen. Das ist es dann aber auch schon mit dem Zugeständnis an die Protestierer. Die Medien sind nicht mehr wie vor über 20 Jahren Lautsprecher für die Ausländerhetze. Während der Spiegel 1991 bekanntlich das Boot ist voll titelte und auch die sogenannte Qualitätspresse in den kollektiven Kanon gegen Flüchtlinge einstimmte, wurde in der Anmoderation zu einem Spiegel-TV-Beitrag über die Proteste in Schneeberg gesagt, dass es in dem Beitrag um den dumpfen Fremdenhass im Erzgebirge und die bescheuerte Annahme gehe, dass die Flüchtlinge den sächsischen Bewohnern irgendwas wegnehmen könnten. Die Protestierer werden von den Medien nicht bestärkt, sondern ihre irrationale Argumentation wird eher noch fortgeführt. Und die Berichterstattung stellt zum Teil selbst Forderungen auf, die von jeder x-beliebigen antirassistischen Initiative unterschrieben werden könnte. Die Stuttgarter Zeitung thematisierte am 29. Oktober 2013 die genau 530 Einsprüche von Behörden, Vereinen und Privatleuten gegen die Unterbringung von sage und schreibe 36 Migranten im Dorf Hohenhaslach nahe Ludwigsburg. Der Zeitungsartikel kritisiert die Stadtverwaltung, dass monatelang über ein neues Heim diskutiert wird und der naheliegendste Schritt, die Asylbewerber mit einzubeziehen, ausgelassen wurde. Der zweite Unterschied ist, dass heute eine Volksfestatmosphäre wie in Rostock-Lichtenhagen kaum vorstellbar ist, da die zustimmenden Massen fehlen. Die Teilnehmerzahlen, die die Demonstrationen in Schneeberg erhielten, sind die Ausnahme. Oft gesellen sich zu den Nazis nicht allzu viele weitere Deppen hinzu und viele Kundgebungen verlieren schon nach einigen Wochen den größten Anteil ihrer Besucher. Im Vergleich aber zu den Protesten auf der Straße erhält die digitale Bürgerwehr gegen Asylbewerberheime einen enormen Zulauf. Innerhalb kürzester Zeit erhielten oder erhalten einige Facebook-Profile gegen Flüchtlingsunterkunft viele Likes, so etwa ein Profil aus Wolfen, das innerhalb von 3 Wochen 2000 Gefällt-mir-Klicks verbuchen konnte. In den Kommentarspalten auf den Webseiten von Zeitungen und auch in sozialen Netzwerken kotzen sich viele ungeniert aus. Oft geht es gegen Politiker, die Geld für Fremde, aber nicht etwa für einen neuen Spielplatz ausgeben würden. Noch viel öfter wird offen gegen Ausländer gehetzt. Warum sich mehr Leute eher virtuell als in Realitas an den Protesten beteiligen, liegt daran, dass den Protesten die veröffentlichte Meinung gegenübersteht. Medien und Politik verurteilen die Ausländerfeindlichkeit und würden heute ein Losschlagen nicht mehr unterstützen. Und da es keine Unterstützung gibt, protestieren eben wenige auf der Straße und viele im Netz. Was man allerdings derzeit beobachten kann, ist, dass es einige wenige Konzessionen an die Protestierer gibt. Die CSU kann gegen vermeintliche Sozialschmarotzer aus dem Ausland schimpfen und spricht damit den deutschen Aufständigen aus der Seele. Das Gleiche gilt für die Forderung nach einem schnelleren Asylverfahren, was bedeutet, dass die Mehrzahl der Asylbewerber auch schneller wieder abgeschoben wird. Ein wenig wird also doch auf die Protestierer eingegangen und es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das Pogrom scheint auf unbestimmte Zeit verschoben. Danke.